Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sebastian Sonntag.
Wo genau liegt eigentlich die Prostata? Keine Ahnung. Nicht mal die Jungs unter euch, die ja immerhin selbst eine haben. Offenbar wissen gerade Männer nicht so richtig gut Bescheid über ihren Körper und auch nicht über den von Frauen. Das zeigt zumindest eine aktuelle Studie und deswegen gibt's heute Nachhilfe, Vorsorge und so. Und noch wichtiger in unserem Alter ist da eigentlich das hier.
Am besten den Hoden locker in die Hand nehmen und zwischen Daumen und Zeigefinger von oben bis unten abfahren. Und wichtig ist, dass sich der Hoden prall elastisch anfühlt und da keine Verhärtungen sind.
Hodenkrebs kommt nämlich vor allem bei Männern zwischen 16 und 44 vor. Mehr Vorsorge gibt's in diesem Podcast. Und dann beschäftigen wir uns auch noch diese Woche mit den üblichen verdächtigen Themen. Dem nächsten Kompromiss im Fall Maaßen zum Beispiel. Sonderberater soll er jetzt werden, bei gleicher Bezahlung. Und Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich sogar entschuldigt.
Wenn ich mich persönlich frage, dann habe ich mich im Zusammenhang mit der Entscheidung vom Dienstag zu sehr mit der Funktionalität und den Abläufen im Bundesinnenministerium beschäftigt, aber zu wenig an das gedacht, was die Menschen zu Recht bewegt, wenn sie von einer Beförderung hören. Und dass das geschehen konnte, das bedauere ich sehr.
Passiert nicht so häufig, dass die Bundeskanzlerin sowas sagt. Ob die SPD diese Lösung jetzt gut findet, darüber hat sie heute beraten. Und was dabei rumgekommen ist, das erfahrt ihr auch in diesem Podcast. Und dann geht's noch um den Klimawandel. Ist für viele mittlerweile ein großes und wichtiges Thema. Sieht man zum Beispiel auch daran, dass so viele Menschen am Wochenende am Hambacher Forst gegen den Braunkohletagebau protestiert haben, der unser Klima kaputt macht. Und die Folgen des Klimawandels, die haben wir intensiv gespürt in diesem sehr, sehr heißen Sommer. Aber genau das ist jetzt vorbei. Und damit verschwindet das Thema auch, sagt Kommunikationsforscher Michael Brüggemann.
Wir haben so ein Tool, wo wir die Intensität der Berichterstattung zum Thema Klimawandel verfolgen. Wenn Sie in den Redaktionsbüros richtig schwitzen, über 30 Grad, da haben wir gemerkt diesen Sommer, dass da plötzlich losging und das Thema dann richtig auf die Tagesordnung kam.
Und deswegen reden wir drüber, auch wenn draußen schon Herbst ist. Das und noch mehr hört ihr in diesem Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Theresa May hat es gerade nicht so richtig leicht. Mit ihrem Vorschlag für einen möglichen Brexit ist die englische Premierministerin letzte Woche gescheitert. Ihren sogenannten Checker-Stil hat die EU abgelehnt. Jetzt wieder zu Hause hat sie Stress aus allen Richtungen. In ihrer eigenen Partei hat sie es mit den Hardlinern zu tun, die einen harten Brexit fordern. Die Labour-Partei spricht von einem neuen Referendum oder Neuwahlen. Und über allem tickt die Uhr. Wie das jetzt weitergehen könnte, darüber spreche ich jetzt mit Dominic Johnson. Er ist Leiter des Auslandsressorts der Taz. Hallo Dominik.
Ja, hallo.
Warum ist man in Großbritannien jetzt so überrascht gewesen, dass Theresa May mit dem Checkers-Deal nicht durchgekommen ist? Die EU hat ja eigentlich schon relativ früh klar gemacht, dass das so mit Rosinenpicken nichts wird.
Ja, überrascht war man, glaube ich, weniger über den Inhalt als über den Ton. Dass der Plan auf Probleme stößt, das war natürlich klar. Bloß dachte man, naja, man macht erstmal ein paar unverbindliche, freundliche Worte und sagt, okay, da reden wir drüber. Stattdessen kommen so brüske Worte von Donald Tusk, von Emmanuel Macron. Da wird auch über Facebook Zeug gemacht, was eigentlich nicht akzeptabel ist. Und bei dem ersten Gipfel überhaupt, bei dem über diesen Plan gesprochen wird, der kommt ja erst vom Juli. Da kommen dann gleich solche Breitseiten. Da konnte die Premierministerin natürlich nicht anders als zu reagieren, indem sie selber auch die harte Nummer spielt.
Hm. Gerade findet der Parteitag der Labour-Partei in Liverpool statt und da stand ja die Frage im Raum, ob sich die Partei jetzt für ein zweites Referendum ausspricht. Schattenkanzler John McDonnell hat jetzt aber angekündigt, Referendum ja, aber wenn, dann nur über den Deal selbst, nicht darüber, ob man doch keinen Brexit will. Was könnte das bringen? Also was will Labour damit erreichen?
Naja, das wissen die, glaube ich, selber nicht. Jeremy Corbyn ist ja eigentlich kein Freund der EU. Er ist ein alter Gegner der europäischen Integration, weil seine linken sozialistischen Träume wären unter EU-Regeln nicht durchsetzbar. Deswegen ist er eigentlich gegen die EU, aber er ist auch gegen den Brexit, so wie er im Moment verfolgt. Das ist natürlich keine Position, aber dadurch kommt es, dass jetzt Labour immer hin und her eiert und jetzt wahrscheinlich beschließen wird morgen, dass sie einfach sagen, naja, wir halten uns alles offen. Das stellt niemanden zufrieden.
Was bedeuten diese Entwicklungen auf dem Labour-Parteitag jetzt für Theresa May?
Für Theresa May bedeuten diese Entwicklungen wenig. Mhm. Sie hat eher das Problem, dass sie in der Woche drauf ihren eigenen Parteitag hat und da wird sie massive Probleme haben, weil der Checkers-Plan, der wird ja nicht nur von der EU abgelehnt, sondern auch von ihrer eigenen Partei. Sie hat dafür eigentlich keinen Rückhalt im Land.
Was glaubst du, wie es dann da weitergeht? Du hast den Parteitag der Tories angesprochen. Wie geht es weiter mit Theresa May und wie geht es vor allem auch weiter mit dem Brexit-Deal?
Ich glaube, Ihr Vorteil ist, dass das ganze Thema so schwierig ist, dass kein anderer sich dessen annehmen will. Also kein Mensch, der bei Sinn ist, will jetzt britischer Premierminister werden, sondern Sie werden alle sagen, das soll sie erstmal fertig machen und dann sehen wir weiter. Solange sie sagen, kann ich hole aus der EU raus, was rauszuholen ist, werden die dann schon sagen, naja, dann mach mal. Und die wichtige Frage ist ja dann, wird es irgendein Verhandlungsergebnis mit der EU geben, was dann sowohl von der EU als auch vom britischen Parlament am Ende akzeptiert wird. Und das ist eine Frage, die ist im Moment sehr schwer zu beantworten.
Die britische Premierministerin muss sich schnell was einfallen lassen, wie sie einen Brexit-Deal zusammengezimmert bekommt, mit dem alle irgendwie leben können und den vor allem die EU akzeptieren wird. Und so langsam läuft ja die Zeit davon. Was jetzt tun muss, darüber habe ich mit Dominic Johnson gesprochen, dem Auslandsressortleiter der TAZ. Vielen Dank fürs Gespräch. Schönen Tag für dich.
Vielen Dank auch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ihr habt es mitbekommen, es gibt einen neuen Kompromiss im Fall Maaßen. Der noch Präsident vom Bundesamt für Verfassungsschutz wird jetzt Sonderberater im Innenministerium. Er wird also nicht Staatssekretär und mehr Geld bekommen, sondern genauso viel, wie er jetzt verdient. Ist das jetzt die Lösung? Darüber haben verschiedene SPD-Gremien den ganzen Tag diskutiert. Und Frank Kapellan in unserem Hauptstadtstudio in Berlin hat für uns beobachtet, wie diese Treffen abgelaufen sind und wie die Stimmung gewesen ist. Um 9 Uhr ist es losgegangen im Präsidium. Danach hat der Bundesvorstand zusammengesessen und dann die SPD-Bundestagsfraktion. Was hast du stimmungsmäßig da so mitbekommen? Zustimmung oder eher Ablehnung?
Nein, ganz klar Zustimmung. Also die Sozialdemokraten sind zufrieden mit dem Kompromiss, der da gefunden worden ist. Sie haben auch zur Kenntnis genommen, dass sich nach Andrea Nahles am Freitag nun heute auch die Kanzlerin entschuldigt hat. Und da ein wenig, ja, salopp gesagt, zu Kreuze gekrochen ist, weil sie eben nämlich eingeräumt hat, dass sie die Stimmung in der Bevölkerung falsch eingeschätzt hat und dass sie das sehr bedauere. Und das kommt eben nicht alle Tage vor, dass man so etwas von der Kanzlerin hört. Auch das ist gut angekommen bei den Sozialdemokraten. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ganz klar, auch die SPD-Bundestagsfraktion, die sich ja da am Nachmittag zu einer Sondersitzung versammelt hat, genauso wie der Vorstand, die stimmen dem Ganzen nun zu. Die sagen alle, wichtig war für uns, dass er mit Geheimdiensttätigkeit, dass er mit Verfassungsschutz nichts mehr zu tun hat. Und mit dem, was da jetzt entschieden worden ist, können wir leben.
Jetzt ist die SPD und das Interne die eine Sache. Glaubst du, die SPD kann durch diesen neuen Kompromiss jetzt auch wieder an Stimmen und vor allem auch an Vertrauen gewinnen?
Das ist eine gute Frage, aber das hängt sicherlich ab vom Erscheinungsbild der Koalition insgesamt. Also Lars Klingbeil, der Generalsekretär der SPD, hat heute gesagt, wir müssen weg von diesem Hysteriemodus. Also dass da mehr gestritten wird, als dass wir arbeiten und nach Lösungen suchen in der Politik. Beispiel Diesel etwa. Da machen sich die Sozis ja dafür stark, dass es eine Hardware-Nachrüstung auf Kosten der Industrie geben muss. Da will man jetzt weiterkommen. Also das wird auf das Erscheinungsbild der Koalition insgesamt ankommen, ob die Sozialdemokraten wieder an Vertrauen werden gewinnen können. Sie hoffen natürlich darauf.
Das mit den Themen und der Konzentration auf neue Themen hat Horst Seehofer aber, glaube ich, noch nicht so richtig mitbekommen. Der hat bei der Verkündung des Kompromisses nochmal nachgelegt. Er sagt, dass der jetzt gefundene Kompromiss schon früher zur Debatte gestanden hat. Und das lässt ja weder Angela Merkel noch die SPD in einem guten Licht dastehen, oder?
Ja, da steht allerdings Aussage gegen Aussage mittlerweile. Also Seehofer behauptet das, das hättet ihr vor einer Woche schon haben können, ihr Sozialdemokraten. Ich habe das doch vorgeschlagen und Andrea Nahles bestreitet das vehement. Und die Kanzlerin deutet nur an, wir haben einen Kompromiss gefunden, eine Lösung auf Basis dessen, was wir schon am vergangenen Dienstag besprochen haben. Das geht so ein bisschen in die Richtung, dass Andrea Nahles da möglicherweise geschlafen hat und einen Kompromissvorschlag nicht erkannt hat, nicht angenommen hat, der da auf dem Tisch lag. Da geht es, ich würde sagen, das ist im Grunde jetzt ein Nebenkriegsschauplatz, aber es geht auch um die Deutungshoheit und das Ganze, dieser öffentlich ausgetragene Streit, dass man sich da gegenseitig widerspricht, zeigt auch das angespannte Verhältnis in der Koalition, was wir nach wie vor haben. Also das merkt man sogar an diesem Punkt.
Okay, dann machen wir mal das, was SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil vorgeschlagen hat und konzentrieren uns mal auf die Themen, lassen das hinter uns. Er hat ja auch einen völlig neuen Arbeitsmodus vorgeschlagen. Seine CDU-Kollegin Annegret Kramp-Karrenbauer fordert das auch. Wie könnte dieser neue Arbeitsmodus konkret aussehen, beziehungsweise wie sollte er aussehen, deiner Meinung nach?
Ja, die Chefin, die Kanzlerin hat gesagt, wir müssen uns jetzt regelmäßig treffen in der Koalition. Also diese Spitzentreffen, Koalitionsgipfel, die soll es jetzt, ich habe sie so verstanden, möglicherweise alle 2 Wochen mal geben. Also damit will man gewährleisten, dass man wirklich arbeitet, dass man Themen anpackt, dass man immer wieder fragt, wie weit sind wir denn gekommen? Kommen wir weiter? Und genau das wird auch von den GroKo-Kritikern bei den Sozialdemokraten immer wieder eingefordert. Wir wissen alle, Kevin Kühnert, das war ja der Mann, der JUSO-Vorsitzende, der die GroKo in Frage gestellt hatte, der die eigentlich nicht wollte. Mhm. Und der hat heute gesagt, also wir haben jetzt so oft gesagt von SPD-Seite, uns ist der Geduldsfaden gerissen, das kann so nicht weitergehen. Und wenn jetzt Seehofer noch einmal mit einer Attacke kommt, dann muss aber auch Schluss sein. Dann müssen wir die Reißleine ziehen, dann müssen wir aussteigen. Und viele hoffen natürlich, dass nach der Landtagswahl in Bayern das Problem Seehofer sich möglicherweise von selbst lösen könnte. Wenn die CSU in Bayern verliert, dann glauben viele, wird Seehofer auch als Innenminister nicht mehr zu halten sein.
Die SPD hat heute intensiv darüber beraten, ob der neue Kompromiss im Fall Maaßen die Krise jetzt beendet oder eben nicht. Wie die Stimmung bei den Gesprächen gewesen ist und ob nach der Krise vor der Krise ist, das hat Frank Capellan erklärt aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Männer, wir haben keine Ahnung, was los ist in unseren Hosen. Und wir haben vor allem keine Ahnung, wenn es mal Probleme gibt. Das hat eine Befragung der European Association of Urology, meine Herren, das ist ein sehr schweres Wort, ergeben. Ich werde dieses Wort nie wieder sagen. Doch einmal muss ich es noch sagen, glaube ich.
Urology.
Ne? Urology, ja, also Urologie auf Englisch, das ist auf Deutsch ja schon unerträglich. So, zurück zur Befragung. Tatsächlich haben 3/4 der Befragten gesagt, sie wüssten die Symptome von Prostatakrebs nicht und nur einer von 4 Männern. Ich sag's nochmal, einer von 4 Männern konnte sagen, wo die Prostata überhaupt ist. Und ganz unter uns, so ganz sicher bin ich mir da auch nicht gewesen, bis ich Nachhilfe bekommen habe von Ilka Knigge aus der Deutschlandfunk Nova Redaktion, die ihr gerade schon gehört habt. Und ihr bekommt jetzt auch Nachhilfe. Ilka, du hast ja die Befragung angeschaut. Befragt wurden da Männer und Frauen, beide zum Thema Männergesundheit. Hm. Wissen Frauen da am Ende sogar mehr als Männer?
Ja, zum Teil ja. Immerhin wussten 28% der Frauen, wo die Prostata liegt. Und nur 22% der Männer konnten das ganz genau sagen. Befragt wurden da 2500 Menschen aus Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien und Spanien.
Und für alle, die zum Großteil der Frauen und Männer gehören, die das nicht wissen, wo ist sie denn nun, die Prostata?
Die liegt zwischen der Blase und dem Ende des Darms und umschließt da die Harnröhre. Mhm. Und dafür, dass die ziemlich wichtige Dinge tut, ist es schon erstaunlich, dass wir so wenig über die wissen. Mhm. Die Prostata ist nämlich eine Drüse und produziert einen Teil der Samenflüssigkeit. Und zwar den Teil, der die Spermien beweglich macht.
Also wichtig, wichtig, wichtig.
Genau, deswegen hängt die Prostata nämlich ziemlich nah mit der Familienplanung zusammen. Mhm. Frauen haben deswegen auch keine Prostata. Auch wenn laut der Befragung 54% der Männer, also über die Hälfte, geglaubt haben, Frauen hätten eine Prostata, mhm, und auch 37% der Frauen dachten, sie hätten eine.
Ich fasse also zusammen, es steht bitter um unsere gesundheitliche Aufklärung im Bereich der Geschlechtsorgane, vor allem im Bereich der männlichen Geschlechtsorgane, müsste ich ja sagen. Das heißt aber auch, dass wir nicht früh genug erkennen, wenn einmal wirklich was nicht in Ordnung ist, richtig?
Das ist das große Problem dahinter, denn die häufigsten Krebserkrankungen bei Männern in Europa, die häufigste, das ist ja Prostatakrebs, mhm, so. Und die meisten Todesfälle gibt es, weil die Symptome zu lange ignoriert werden und der Krebs dann erst sehr spät behandelt werden kann. Das Ding dabei, du musst natürlich zum Urologen gehen, damit der Krebs erkannt wird. Und ganze 40% der Befragten aus dieser Studie wussten nicht mal, was ein Urologe überhaupt macht. Mhm. Man kann auch selber tasten, also die Prostata. Das ist aber nicht so einfach, sagt der Urologe und Autor Volker Wittkamp.
Dafür muss man natürlich schon auch Erfahrung haben, damit man da was ertasten kann. Aber auch da gilt, wenn man an die Prostata rankommt und denkt, oh, was habe ich jetzt hier ertastet? Dann einfach zum Arzt gehen und das nochmal kontrollieren lassen. Ja, und da wird Ihnen auch keiner da einen Strick drehen, warum sich denn die Prostata getastet haben. Das ist uns Urologen egal.
Was du aber easy selber tasten kannst, das sind die Hoden.
Na ja gut, die liegen ja auch schon etwas günstiger. Ne? Aber ist das auch nötig, wenn ich nichts habe?
Urologen empfehlen das, gerade weil das bei den Hoden so einfach ist, mhm, und weil die Risikogruppe für Hodenkrebs Männer zwischen 16 und 44 sind, also sehr junge Männer, mhm, ist zwar eine seltene Erkrankung, aber man kann beim Tasten auch andere Dinge wie Entzündungen und so weiter ertasten. Das geht so.
Das Wichtige ist, dass man erstmal eine schöne, nette, warme Umgebung sich sucht. Es empfiehlt sich, das Ganze unter der Dusche zu machen, weil man weiß, wenn es ein bisschen wärmer ist, dann geht der Hoden etwas weiter nach außen, zieht sich nicht in den Körper zurück. Und dann am besten den Hoden locker in die Hand nehmen und zwischen Daumen und Zeigefinger von oben bis unten abfahren. Und wichtig ist, dass sich der Hoden prall elastisch anfühlt und da keine Verhärtungen sind. Dass der etwas schmerzt, wenn man drauf drückt, ist normal.
Ja, und duschen, das macht man ja eh ganz häufig, da kann man das ja mal mitnehmen.
Genau.
So einmal im Monat empfehlen Urologen, und zwar eben nicht nur zur Krebsvorsorge, sondern weil man da auch andere Dinge ertasten kann. Was die Prostata angeht, wird eine regelmäßige Untersuchung beim Urologen erst ab 45 Jahren empfohlen. Mhm. Vorher gehen oder selber fühlen, kann man aber ja trotzdem mal machen.
Die Prostata, ein Teil des männlichen Körpers, den viele nicht kennen, sagt eine Befragung der European Association of Urology. Ich werde dieses Wort nicht mehr aussprechen können, aber ich werde es auch jetzt heute nicht mehr aussprechen.
Ilka
Urologie. Urologie. Wir sagen Urologie. Ilka Knigge aus der Deutschlandfunk Nova Redaktion hat erklärt, wo diese Prostata denn jetzt ist und worüber wir in Sachen Männergesundheit noch viel zu wenig sprechen. Haben wir jetzt nachgeholt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Proteste von Braunkohlegegnern am Hambacher Forst im Rheinland, die reißen nicht ab. Erst gestern haben da trotz wirklich massivem Regenwetter wieder tausende Menschen protestiert. Jetzt ganz aktuell haben Hacker die Seite vom Energiekonzern RWE lahmgelegt und fordern Hände weg vom Hambacher Forst. Wohl eine Reaktion darauf, dass die NRW-Regierung seit heute wieder die Baumhäuser von Aktivisten in dem Wald räumen lässt. Das Ganze war ja letzte Woche vorübergehend gestoppt worden nach dem tödlichen Unfall eines Journalisten. Amelie Fröhlich aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Warum geht die Räumung denn überhaupt jetzt weiter?
Ja, das NRW-Innenministerium pocht darauf, dass die Baumhäuser illegal sind. Das hätten auch mehrere Gerichte bestätigt und die Räumung als rechtmäßig eingestuft. Und außerdem, sagen sie, seien die Baumhäuser auch gefährlich. Nach Ansicht der NRW-Regierung hat das nicht zuletzt der Tod des Journalisten letzte Woche gezeigt. Der 27-Jährige war ja von einer Hängebrücke zwischen zwei Baumhäusern gestürzt. Und heute haben die Eltern des Mannes die Unglücksstelle besucht. Und deswegen haben die Einsatzkräfte auch aus Rücksicht an einer anderen Stelle mit der Räumung der Baumhäuser weitergemacht.
Und wie haben die Aktivisten im Hambacher Forst jetzt selbst darauf reagiert?
Ja, also so wie man es erwarten konnte. Mhm. Die Kohlegegner haben sich natürlich gewehrt. Sie haben eine Zugstrecke blockiert, mit der Braunkohle vom Tagebau in die Kraftwerke gebracht wird. Und die Blockade haben sie erreicht, indem sich mehrere Aktivisten unterhalb der Gleise verkettet haben. Sie sagen auch ganz klar, wir wollen, dass die Einsatzkräfte im Hambacher Forst erstmal damit beschäftigt sind, sich um unsere Blockade zu kümmern und sich die Räumung der Baumhäuser im Wald dadurch einfach verzögert. Mhm. Es ist halt so ein ständiger Kampf, ne? Anstrengend für alle, aber das Thema, das bewegt die Menschen einfach. Du hast eben erwähnt, gestern waren wieder bis zu 10.000 Demonstranten auf der Straße, sind gegen die vorgesehene Rodung des Hambacher Forstes, haben sie halt protestiert und sie sagen zum Beispiel das hier.
Der Klimawandel, der ist jetzt und Klimaschutz muss jetzt sein.
Ich denke, Frau Merkel muss langsam begreifen, dass sie was tun muss, um die Klimaziele zu erreichen und muss den Braunkohleabbau stoppen. Möglichst schnell. Und dafür ist dieser Wald ein Symbol, denke ich.
Ja, der Hambacher Forst ist halt für viele zum Symbol des Widerstandes gegen den klimaschädlichen Kohlestrom geworden. Und nächsten Monat, da will der Energiekonzern RWE dann ernst machen, anfangen, weite Teile des Waldes abzuholzen, um den Braunkohletagebau dann zu erweitern. Mhm. Ja, und genau dazu hat Greenpeace just heute ein Rechtsgutachten vorgestellt, das halt im Auftrag der Organisation erstellt wurde.
Was genau besagt es?
Dass die geplante Rodung unzulässig ist. Mhm. Dem Gutachten nach ist eine Rodung nur dann erlaubt, sobald sie für den Betrieb unerlässlich ist und das sei nicht gegeben. Das steht natürlich im Kontrast zur Auffassung der NRW-Regierung. Mhm. Ja.
Das Thema ist ziemlich brisant, das merkt man. Es ist hochaktuell. Heute hat nämlich auch wieder die Kohlekommission der Bundesregierung getagt, ne?
Ganz genau. Die Kommission soll ja bis Ende des Jahres einen Fahrplan für den Kohleausstieg festlegen. Es geht dabei vor allem um zwei Kernpunkte. Zum einen soll sie ein konkretes Datum für den Kohleausstieg nennen. Zum anderen soll sie ein Konzept vorlegen, wie in den betroffenen Braunkohleregionen neue Jobs entstehen können. Denn klar, durch den Kohleausstieg, da verschwinden tausende Arbeitsplätze.
Und was ist bei dem Treffen der Kommission heute passiert?
Die Kommission ist zum ersten Mal raus aus Berlin, wo sie sich bisher immer getroffen hat und vor allem Experten angehört hat. Dieses Mal waren die Mitglieder vor Ort und zwar in Halle. Der Plan ist, dass sie jetzt die Regionen besuchen, in denen die Braunkohleförderung ein wichtiger Wirtschaftsfaktor ist. Ja, und in Halle haben sie heute mit regionalen Vertretern gesprochen, zum Beispiel mit Landräten und Bürgermeistern und auch Umweltverbände, Gewerkschaften und Arbeitgeber kam zu Wort. Von diesen Terminen sind noch zwei weitere geplant. Mhm. Am 11. Oktober geht es in die Lausitz und am 24. ins Rheinische Revier, vielleicht sogar auch in den Hambacher Forst.
Der Kohleausstieg in Deutschland, ein schwieriges und sehr emotionales Thema. Informationen dazu waren das von Amelie Fröhlich aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion. Vielen Dank.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ich habe heute Morgen meine gefütterte Winterjacke aus dem Schrank geholt. Ich meine, unter 10 Grad diese Nacht. Das hat ziemlich dramatisch geklungen in meinen Ohren. Okay, ist ein Fehler gewesen. Ich bin nass geschwitzt im Sender angekommen. Aber mal abgesehen davon, es ist ja klar, der Herbst ist da und Winter is coming, ich sag's euch. Und sobald wir jetzt nicht mehr unter der prallen Sonne so langsam vor uns hin zerfließen, dann ist es auch vorbei mit unserem Hot Topic. Klimawandel ist ja noch in aller Munde gewesen im Sommer. Warum das Klima aber sich jetzt nicht aufhört zu wandeln, nur weil wir da gar nicht mehr so von mitbekommen und warum uns das ganze Jahr auch angeht, das erzählt euch jetzt Reporterin Rebecca Endler aus der Deutschlandfunk Nova Redaktion.
Vergessen wir im Herbst und im Winter ein bisschen den Klimawandel?
Ich habe gerade keine Lust auf so eine Konversation.
Die AfD sagt, es gibt keinen Klimawandel.
Ja, der Klimawandel ist scheiße. Und deswegen vermeiden wir das Thema gerne. Aber der Klimawandel ist auch allgegenwärtig, egal was irgendwelche verblödeten Populisten sagen. Dennoch.
Denkst du über den Klimawandel nach, wenn es draußen kalt ist?
Nicht so wirklich, nee.
Menschen, die das ganze Jahr über den Klimawandel nachdenken, sind Forscher.
Ja, genau. Mein Name ist Klaas Teichmann vom Climate Service Center hier in Hamburg.
Klaas Teichmanns Job ist es, das Gegenwärtige, das Vergangene und das zukünftige Klima zu untersuchen und deren Auswirkungen. Er sagt, nur weil wir die unmittelbaren Auswirkungen des Klimawandels eben nur im Sommer zu spüren kriegen, heißt das ja nicht, dass das Klima im Sommer sich schneller wandelt.
Da diese Treibhausgase sich in der Atmosphäre ansammeln, ist es egal, wann wir sie ausstoßen. Ob wir sie im Winter oder im Sommer ausstoßen, das ist egal. Sie sammeln sich halt in der Atmosphäre an.
Und die Treibhausgase führen dazu, dass die Erde sich erhitzt. Im Sommer, im Winter, im Frühling und, ja richtig, auch jetzt im Herbst.
Und das hat natürlich auch entsprechende Auswirkungen auf die Landwirtschaft, sodass zum Beispiel im letzten Oktober ging das schon los mit starken Niederschlägen, dass dort halt auch der entsprechende Einfluss auf die Ernten zu verzeichnen war.
Oder milde Winter, die dafür sorgen, dass bestimmte Schädlinge, die sonst im Frost einfach eingehen, weiter existieren und Schäden bei den Ernten anrichten. Natürlich hat es in der Geschichte der Erde schon mehrere Klimawandel gegeben. Nur ist dieser, der menschengemachte, schneller und dramatischer.
Sodass halt die Pflanzen- und Tierwelt sehr wenig Zeit hat, sich anzupassen.
Aber was ist eigentlich mit den Tieren, die Winterschlaf halten? Schlafen die überhaupt ein?
Das weiß ich nicht. Da fragen Sie am besten nochmal einen Biologen. Aber es ist eine interessante Frage. Die Antwort würde ich mir dann in Ihrer Sendung dann später anhören.
Ja, hier ist sie. Christian Klöckner vom Naturschutzbund Deutschland sagt, in der Tat sind diese sehr milden Winter für viele Tiere, die sonst Winterschlaf oder Winterruhe halten, problematisch. Igel, Eichhörnchen oder Waschbären beispielsweise schlafen gar nicht so tief ein. Das heißt, sie verbrauchen auch mehr Energie und deswegen wachen sie häufiger auf und brauchen Futter. Teilweise hungern sie. Aber jetzt zurück zu den Menschen. Was muss passieren, damit uns das Thema das ganze Jahr über beschäftigt?
Wahrscheinlich mehr Kampagnen, einfach mehr Bewusstsein auch im Winter dafür schaffen, dass es nichts mit der Sonne, die jetzt gerade auf uns scheint, zu tun hat.
Ja, der Klimawandel ist ein langfristiger Prozess und langfristige Prozesse werden selten als Thema sichtbar.
Michael Brüggemann ist Professor für Journalistik und Kommunikationswissenschaften an der Uni Hamburg. Sein Thema ist das Klima und die Wissenschaftskommunikation. Er sagt, das Problem ist, dass der Klimawandel als Phänomen für die Medien hierzulande genau zweimal interessant ist. Einmal die UN-Klimakonferenzen Ende des Jahres.
Und das ist natürlich fatal.
Denn über die Ergebnisse der Klimakonferenzen wird groß berichtet. Darüber, was aus diesen Zielen geworden ist, also ob sich politisch was bewegt hat, darüber nicht. Das zweite Thema ist, ja klar, die Hitze.
Wir haben so ein Tool, wo wir die Intensität der Berichterstattung zum Thema Klimawandel verfolgen.
Und damit hat Michael Brüggemann festgestellt, dass ein vergleichsweise heißer Frühling, also 25 Grad im April, noch nicht für mehr Berichterstattung zum Klimawandel sorgt.
Wenn Sie in den Redaktionsbüros richtig schwitzen, über 30 Grad, da haben wir gemerkt diesen Sommer, dass da plötzlich losging und das Thema dann richtig auf die Tagesordnung kam.
Also erst wenn wir schwitzen, wenn wir leiden, wenn es uns ganz unmittelbar betrifft, dann wird es Thema. Dabei sollten wir eigentlich das ganze Jahr darüber nachdenken und berichten und Energie sparen, denn
es kann sein, dass Oma früher stirbt wegen dem Klimawandel.
Klimawandel ist also auch, wenn Herbst ist oder Winter. Und er hat fatale Folgen, wie ihr gerade gehört habt. Und deswegen sollten wir das alle nicht vergessen. Und nicht nur, weil es regnet, mit dem Auto fahren oder die Heizung auf 28 Grad stellen, damit wir auch im Winter im T-Shirt durch die Wohnung laufen können. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Rebecca Entler hat euch erzählt, warum wir über den Klimawandel im Herbst und Winter oft nicht so viel nachdenken.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Irgendwann musste das ja so kommen. Vor ein paar Wochen, als noch so richtig Sommer gewesen ist und wir bei 35 Grad in der Nähe von größeren oder kleineren Wasserlöchern rumvegetiert sind, da konnte sich noch niemand vorstellen, dass das mit dem Herbst wirklich passieren wird in diesem Jahr. Und jetzt ist er plötzlich da. Und wir sind Frieda froh, wenn wir reingehen können in unsere warmen Wohnungen. Nicht zu warm, ne? Haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, Klimawandel und Winter und so, ne? Und nicht nur wir sind froh, auch Spinnen machen sich jetzt gerne mal auf den Weg in unser Zuhause. Auch die finden es schöner, wenn es warm und trocken ist. Jetzt hat es aber auch schon Spinnen gegeben, bevor überall Häuser mit Zentralheizung gestanden haben. Und deshalb hätte ich da jetzt noch eine Frage. Ist das okay, Spinnen als Untermieter aufzunehmen in unseren Wohnungen? Also wäre das gut, wenn ich das mache? Oder soll die Natur sich gefälligst selbst um ihre Tiere kümmern? Um auf diese Frage zu antworten, habe ich mit dem Biologen Steffen Bayer gesprochen vom Naturkundemuseum Karlsruhe. Und zuerst wollte ich von ihm wissen, mit wem man es denn dann da so zu tun hat. Also welche Spinnen wollen denn da überhaupt bei uns einziehen?
Gut, ich meine, einziehen, das ist immer so eine Frage. Also Spinnen befinden sich ja immer in der Umgebung von unseren Gebäuden oder auch unseren Schuppen, Garagen. Das heißt also, wenn die Temperaturen auch nachts stark abnehmen, sie folgen ja immer Temperaturgradienten und werden dann natürlich eher dahin wandern, wo es wärmer ist. Und dementsprechend, wenn sie irgendwo ja ein offenes Fenster oder eine offene Tür anfinden, wo sie dann eben durchkommen, dann können sie durchaus auch mal in die Wohnung eindringen. Aber sie brauchen ja in der Wohnung natürlich auch eine Nahrungsgrundlage. Das heißt, die meisten werden dann in der Wohnung sich nicht sonderlich lange aufhalten, weil, wie gesagt, sie finden ja da in der Regel keine Insekten vor, es sei denn, man hat halt irgendwie vielleicht in der Küche, wo man viele Essensreste irgendwo liegen hat, klar, da könnten sich vielleicht auch mal Schaben oder andere Insekten halten, da wäre es durchaus mal möglich, dass sich so eine Spinne länger in der Wohnung hält. Aber in der Regel ist es ja so, dass die Wohnungen eigentlich relativ sauber, also bei den meisten Leuten jedenfalls, sind.
Das heißt, die gehen dann einfach auch wieder freiwillig raus. Ich muss mich gar nicht darum kümmern.
Ja, die Tiere halt so klein, dass sie in der Regel gar nicht sonderlich auffallen. Was die jetzt wahrscheinlich meinen, sind die sogenannten Hauswinkelspinnen. Mhm. Und da ist es so, dass die männlichen Tiere genau um diese Jahreszeit, also sagen wir mal so ab Ende August, auch durch den September noch hindurch, adult sind. Also die sind dann reif, die sind auf Partnersuche und die streuen natürlich dann überall rum, mhm, in der Hoffnung auf Weibchen zu treffen, um sich dann eben zu paaren. Und dann verirren die sich auch immer mal wieder in Wohnungen und Gebäuden und die sind natürlich sehr auffällig. Man muss schon bedenken, also hier bei uns in Mitteleuropa sind Spinnen, die jetzt über einen Zentimeter Körperlänge hinausgehen, eher die Seltenheit. Also die allermeisten Spinnenarten, die jetzt hier bei uns vorkommen, die bleiben weit unter 7 Millimetern. Also die fallen gar nicht sonderlich auf. Mhm. Aber halt eben diese Hauswinkelspinnen, das ist dann so eine Ausnahme, die auch sehr häufig ist.
Und das können wir auch festhalten an dieser Stelle. Spinnen, die uns im Haus oder hier ums Haus begegnen in Deutschland, die sind alle nicht gefährlich.
Ja, absolut.
Und liebe Hauswinkelspinnen, die ihr auf Partnersuche seid, es gibt keine Partner bei mir in der Wohnung. Ich sag's nur, ne? Die Spinnenkosten-Nutzen-Rechnung hier in Deutschlandfunk Nova in Zusammenarbeit mit dem Biologen Steffen Bayer vom Naturkundemuseum in Karlsruhe. Ilka Knigge aus der Deutschlandfunk Nova Redaktion, deine Spinnenstrategie raussetzen? Hast du da eine besondere Technik?
Ich mache das, was, glaube ich, sehr viele machen, mit dem Glas. Mhm. Also schön so irgendein Glas, das ich nicht so mag.
Mein Lieblingsglas. Es gibt so einen Ekelfaktor, höre ich da so.
Genau,
durch, ja?
so drüber stülpen und dann irgendeine Zeitschrift oder so drunter, aber irgendwas, was man wegschmeißen kann.
Und möglichst dick, wenn es dann wirklich so eine Hauswinkelspinne ist, die sind ja dann groß. Aber nicht größer als 1 Zentimeter werden sie, habe ich auch gelernt. Ne? Also es geht gerade noch
so. Ich kann das nicht glauben, mir kam das komisch vor.
Also wir reden von dem Körper,
die,
ne?
Also nicht die mit in meiner Beinen Wohnung, so. Die sind monströs.
Monströs. Naja, er hat ja gesagt, in den sauberen Wohnungen, ne? Denk mal drüber nach. So, ich gehe jetzt mal lieber, das war's mit dem Update für heute. Ilka Knigge war heute mit dabei.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.